Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk.
Marie, wir haben manchmal Folgen, die beschäftigen sich einfach mit einer kleinen Frage. Was machen eigentlich Ärzte mit ChatGPT? Und dann haben wir manchmal Folgen wie heute, da ist es ein bisschen komplizierter.
Da räumen wir mit der ganzen Welt auf. Ja. Wieder mal eine Revolution. Ich glaube, wir haben das vielleicht am Anfang von diesem Podcast auch zu oft gesagt. Wir begleiten die KI-Revolution. Aber wir haben immer wieder Folgen, die sich tatsächlich so anfühlen, als ob wir einmal ganz viel aufrollen müssen, was wirklich, wirklich wichtig, bewegend ist. Und heute ist wahrscheinlich so eine Folge, und da freue ich mich drauf.
Absolut. Ich wollte auch ganz gerne mal einsteigen, gar nicht mit dem eigentlichen Thema der Folge, zu dem wir gleich kommen, sondern um vielleicht einmal so zurück zu scrollen, so raus zu zoomen. Wir haben am Anfang von diesem Podcast immer wieder mal gesagt, da kommt jetzt was auf uns zu. Ne? Das ist jetzt eine riesige Entwicklung, in der befinden wir uns. Und ich hatte neulich mal wieder so einen Moment, wo mir das aufgefallen ist. Einmal gibt es gerade ganz viele neue Statistiken. ChatGPT ist mittlerweile die fünftmeistbesuchte Website der Welt, laut Krass. SimilarWeb. Also über Wikipedia und allen möglichen anderen Seiten. Hat wohl auch zwischen 500 und 600 Millionen wöchentliche Nutzer aktuell. Also gigantische Zahlen. Und jetzt kann man das so hinnehmen, aber viel greifbarer wird es eigentlich, wenn man sich dieses TikTok hier anschaut. Ach, ja. Das ist ein Video, das habe ich selber gesehen in meinem TikTok-Feed. Junge Frau redet einfach über ihre Erfahrung mit ChatGPT.
Nur um eine Konversation mit einem Roboter. Nein, ich möchte ihn nicht Roboter nennen. Das ist mein bester Freund. Das ist mein Therapeut. Leute, ich und ChatGPT, wir reden über alles. Wir haben Konversationen über Gott und die Welt. Ich stelle denen so viele Fragen. ChatGPT ist mein Google geworden. ChatGPT ist mein... Ich liebe ihn!
Ich finde es so irre, dass so diese Art von Technologie wäre ja vor 2 Jahren noch so was für Nerds gewesen. So. Also wenn man sich die Durchschnittsperson vorstellt, die das benutzt, dann ist so ein Mann mit Brille, verbringt viel Zeit zu Hause und so weiter. Das ist vorbei. Das sind ganz normale, junge, coole Leute mit einer Menge TikTok-Followern. Was machen die? Zahlen in dem Fall 23 Euro im Monat, um unbegrenzt mit ChatGPT reden zu können. Ich fand noch den Top-Kommentar unter dem Video sehr schön, wo jemand schreibt, dein bester Freund nutzt dich für Geld aus.
Ja, aber ja, wie krass. Aber wie gerne zahlt man dann wahrscheinlich diese 23 Dollar und wie eindrucksvoll das Gefühl, das sie beschreibt, so wenn dann nach einem halben Monat der Freund aufgebraucht ist und du nachladen musst. Crazy Welt, in der wir leben.
Ja, diese TikTok-Userin ist nicht die Einzige, die über ChatGPT sagt, ich liebe ihn, sondern auch die Trump-Regierung. Das ist die Überleitung zu unserem großen Thema, diese Folge. Wir reden aber über noch viel mehr. Also wir haben so 3 große aktuelle Nachrichten zusammengeschoben. Wir sprechen einmal darüber, dass es immer mehr Stories gibt, dass die Regierung im Weißen Haus und auch andere mächtige Menschen auch KI benutzen im Alltag und wofür die das machen. Dann sprechen wir über das neue Modell O3 von OpenAI. Das ist vor ein paar Wochen rausgekommen und es ist ziemlich gut. Also da schauen wir drauf und dann schauen wir zum Schluss noch auf einen neuen experimentellen, komischen Zukunftsbericht, der auch sehr die Runde gemacht hat.
Ja, was machen die Mächtigen mit KI? Was ändert sich durch die immer mächtigeren Modelle, wie zum Beispiel O3? Und was bringt die Zukunft?
Das sind die Themen heute im KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Marie Kilk.
So, was machen die Mächtigen mit KI? Und um diese Frage direkt mal so ein bisschen in den Kontext zu holen. Ich habe einen total schönen Tweet gesehen vor ein paar Tagen. Und zwar von einem Twitter-User oder X-User namens Rune. Rune ist ein Pseudonym, niemand weiß, wie der Mann heißt, aber er arbeitet für OpenAI. Also er ist ein OpenAI-Mitarbeiter. Und er hat was Interessantes da geschrieben. Er hat nämlich geschrieben, ihr Leute wisst überhaupt nicht, wie gut ihr es habt. Ihr seid alle immer ungefähr so innerhalb von 2 Monaten der Bleeding Edge, also von dem Besten, was quasi KI gerade liefern kann. Es gibt keine Regierung, keinen Megakonzern auf der Welt mit Zugang zu besseren KI-Modellen wie ihr. Und der hat das auf so einen Punkt gebracht, ist vielleicht ein bisschen polemisch, aber...
Also er meint ihr das Volk.
Genau,
ihr,
ja, richtig.
Ihr die normalen Leute hier im Internet.
Genau, wir, also tatsächlich glaube ich nicht alle, sondern die zumindest diese 20 Euro im Monat ausgeben für ChatGPT. Ja. Es gibt so ein Zitat von Andy Warhol, was ich sehr schön finde in dem Kontext. Und Andy Warhol hat mal gesagt, was er in Amerika so toll findet, ist das Prinzip der Coca-Cola. Also egal, ob man jetzt ein obdachloser ist, sagt er tatsächlich, oder irgendeine Hausfrau oder der Präsident der Vereinigten Staaten, alle trinken die gleiche Coca-Cola. Also du kannst für alles Geld der Welt dir keine bessere Coke besorgen. Und das macht für ihn so diesen Reiz des amerikanischen Traums aus. Und da ist was, so dieser aktuelle Stand der KI-Welt, der spiegelt das so ein bisschen. Also man kann sich mehr Rechenleistung holen, ja, man kann vielleicht auch eigene Server bei sich laufen lassen. Aber Zugriff, ja, der Zugriff an sich, den haben wir alle gleich.
Ja, und man sieht das unter anderem an einer, ich weiß nicht, ob ich, irgendwie möchte ich sagen, eine witzige Geschichte. Bei Trump weiß man immer überhaupt nicht mehr, wie man sowas labeln soll. Aber bei einer Geschichte, die auf jeden Fall Wellen geschlagen hat in den letzten Wochen, nämlich die Zölle. Ich will jetzt nicht nochmal genau aufrollen, wann welche Zölle angekündigt und wieder zurückgenommen wurden. Ändert sich ja auch weiter ständig. Aber was für unseren Podcast relevant ist, ist, dass es Gerüchte gab, dass diese Zölle vielleicht mit ChatGPT geschrieben wurden. Also es gab da eine ganz simple Formel, die auch eigentlich ein bisschen verschwurbelt noch an die Öffentlichkeit gegeben wurde, in Wirklichkeit noch viel einfacher und simpler war, als es vielleicht die Chefökonomen da haben aussehen lassen wollen. Und der Verdacht ist natürlich nicht bewiesen, aber lag nahe, hat da einfach irgendjemand ChatGPT gefragt, wie machen Zölle für ganze Welt?
Ja, ungefähr so. Also es gibt einen Ökonomen, der heißt Rohit Krishnan, der hat ChatGPT und ein paar andere Chatbots gefragt, was wäre denn ein einfacher Weg, um Zölle auszurechnen, die die Vereinigten Staaten auf andere Länder erheben könnten, um beim Thema Handelsdefizit am Ende auf einer Stufe rauszukommen. Das ist ja so das erklärte Ziel der Trump-Regierung, denen geht es vor allem ums Handelsdefizit. Und dann hat ChatGPT und Gemini und alle anderen Chatbots, die haben eine Formel ausgespuckt, die praktisch exakt die Formel ist, die die Trump-Regierung wirklich benutzt hat. Es ist ja auch schon ein paar Wochen her, diese ganze Geschichte. Es gab seitdem keine Bestätigung. Das Weiße Haus sagt, nein, das hätten die Ökonomen im Weißen Haus gemacht. Deswegen ist es alles ein bisschen spekulativ. Das Interessante ist eben vor allem das, dass es überhaupt denkbar wäre.
Ja, total.
Weil das wäre ja ohne diesen Coca-Cola-Effekt quasi nicht möglich. Also wenn wir nicht alle Zugriff haben könnten auf diese Chatbots, die eben auch im Weißen Haus benutzt werden, dann wüssten wir das ja gar nicht.
Also einerseits, ich glaube, man kann auch sehr kluge Dinge mit KI machen. Und das wäre dann überhaupt niemandem vorzuwerfen, wenn auch die Mächtigen in der Politik sich natürlich mit den besten Werkzeugen immer informieren oder die besten Tools, die es gibt, nutzen, um ihre Politik zu machen. Ich finde, bei dieser Zollgeschichte ist es halt auch noch so, dass es im Resultat einfach eine sehr simple, fast schon dumme Sache ist. Und es ist mir dann in dem Moment auch eigentlich egal, ob es KI ist oder ob jemand sich ein ganz einfaches Excel-Sheet gebaut hat und, ne, so wie es jetzt behauptet wird, sich das in 5 Minuten ausgedacht hat.
Es passt natürlich auch zu dem, was zum Beispiel Elon Musk in der US-Regierung anstellt. Also auch das Doge Department heißt das, glaube ich, aber ist offiziell keins. Also die Doge-Initiative, die ja für mehr Effizienz sorgen soll in der US-Regierung. Auch da wird massiv auf KI gesetzt. Es weiß aber niemand so richtig wie. Also ich habe mir das auch nochmal angeschaut für diese Folge. Es gibt einen neuen Custom Chatbot, einen Doge AI Assistant, der da wohl eingesetzt werden soll und der soll bestimmten Richtlinien folgen, zum Beispiel Regierungsrichtlinien weniger dumm machen. Das ist ein Zitat, eine der Anweisungen. Und der basiert eben auch auf LLM-Technologie. Also wir wissen nicht genau, was damit gemacht wird. Es gab auch neulich eine Anfrage der Demokraten, ob da möglicherweise interne Daten einfach reingeschmissen wurden, die dann, was weiß ich, wo gelandet sind. Ich schätze, das Interessante an diesem Moment, den wir da gerade haben, ist, wir wissen, es wird irgendwie eingesetzt.
Ja.
Und es ist so plausibel, dass es eingesetzt wird. Und eine Technologie, die wir alle irgendwie mit uns rumtragen, auch die junge Frau, die sagt, sie liebt ChatGPT, auch die benutzt im Grunde genommen das Gleiche wie das, was im Weißen Haus benutzt wird.
Ja, genau. Und das, was ich wichtig finde an diesem Einsatz jetzt, und da klinge ich immer zynisch, aber es fällt mir schwer jetzt gerade in Bezug auf speziell diese Politik der USA gerade, aber ich glaube, ein großer Teil von dem, was KI für diese Politik gerade macht, hat damit zu tun, dass es eine Abkürzung ist. Und zwar nicht nur eine Abkürzung wie eine Abkürzung für dich und mich, dass es uns in manchen Fällen effizienter macht und dass es uns schneller macht, sondern dass es dir, wenn du in der Politik bist, eben auch eine argumentative Abkürzung gibt. Weil das Nervige an Politik ist ja normalerweise, dass du sie begründen musst. Und das finde ich so interessant an diesem Gedanken von Government Efficiency. Also wir gründen jetzt eine Initiative, die die Regierung endlich effizient machen muss. Weil für mich, für mein Demokratieverständnis ist es eine Abwägungssache, Ich kann mir immer überlegen, will ich maximal schnell sein oder will ich maximal transparent sein oder muss ich irgendwo in der Mitte landen, weil ich Dinge halt dokumentieren muss und dadurch bürokratisch werden muss und das macht mich langsamer. Aber ich glaube, dass da gerade dieser Effizienzgedanke, wo die KI super gut reinspielt, eben ganz oft eine Abkürzung bietet, um eben zu sagen, naja, wir begründen es jetzt nicht und wir haben nicht den ganzen Papierkram, den wir vielleicht vor ein paar Jahren dazu gehabt hätten. Aber wir haben ja die KI gefragt, deswegen vertraue uns schon. Du kannst nicht reingucken. Es ist ja eine Blackbox. Wir alle wissen, KI, kompliziert, schwer nachzuvollziehen. Aber wird schon schlau sein, was da rauskommt. Und damit kannst du halt politisch alles Mögliche begründen und durchsetzen. Aber interessant wird es natürlich dann, wenn die Mächtigen vielleicht auch mit mächtigen KI-Modellen arbeiten und diese Arbeit beherrschen.
Ja. Und das bringt uns sehr schön zum zweiten großen Nachrichtenthema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nämlich O3 oder O3. Das ist ein neues KI-Modell innerhalb von ChatGPT. Wir haben ja im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, ChatGPT ist nicht immer gleich ChatGPT. Also es gibt innerhalb von einem Chatbot-Anbieter, wie das ChatGPT jetzt ist oder auch der Microsoft Copilot oder Claude von Anthropic oder Google Gemini, was auch immer. Das ist letztlich der Chatbot, ja, das ist das Programm, das Interface, mit dem ich zugreife auf die KI. Aber die KI selber kann ich austauschen. Und je nachdem, welches KI-Modell, welches Sprachmodell ich sozusagen innerhalb dieses Chatbots befrage, kommen auch andere Antworten dabei raus. Und es gibt manche Modelle, die sind besonders schnell. GPT-4o ist das normale Modell, was man für die fast alle Anfragen benutzt innerhalb von ChatGPT. Aber es ist auch nicht das Allerschlauste. Also das hat jetzt zum Beispiel bei dieser Zollrechnung eben die etwas mittelmäßig gute Antwort gegeben.
Und O3 ist das schlauste Modell, was mich jedes Mal verwirrt, weil 3 ja eigentlich vor 4 kommt. Aber 4 ist nicht so schlau wie 3.
Ja, es gibt aber es ist auch 4O. Also es ist 4O, das ist das normale Modell. Und dann ist O3, O4, das ist dann schlau.
Ich sag mal, ja, man darf einfach nicht erwarten, dass diese Dinge gut benannt werden. Aber wir haben da kurz vor Weihnachten schon mal drüber geredet. Ja. Da haben wir auch ein bisschen detaillierter, als wir es heute tun werden, drüber geredet, welche Tests genau dieses Modell bestanden hat und warum alle so begeistert sind und das wirklich eben also das beste Modell genannt wird von OpenAI. Aber heute wollen wir drüber reden, wie wir es finden, wie es wirklich ausschaut, weil wir endlich Zugriff drauf bekommen haben. Und du hast, glaube ich, schon sehr viel getestet.
Ja, es ist seit knapp 2 Wochen jetzt da. Das bedeutet Post-Zoll-Nachrichten. Also für die Zölle hätte man es noch nicht benutzen können. Das war aber direkt das Erste, was ich damit ausprobiert habe. Ich habe mal geguckt, was macht denn das aktuell beste KI-Modell? Und das ist das aktuell beste KI-Modell. Das ist auch das, worum es in diesem Tweet ging von Rune. Also der meinte O3, der meinte nicht das normale GPT-4o. Was für eine Antwort gibt mir das, wenn ich dem diese Zollfrage stelle? Und was er gemacht hat, war, er hat einen ähnliche Formel gebaut wie die, die die Trump-Regierung auch tatsächlich benutzt hat. Wieder eine ähnliche, aber sie war ein Stück komplexer. Also sie hat so nochmal einen extra Faktor mit eingebaut. Also es war relativ kompliziert. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was diese Formel eigentlich macht. Aber was sie hauptsächlich gemacht hätte, wäre zum Beispiel die Folgen abzumildern für besonders einkommensschwache Länder. Mhm. Also das war ja ein großes Thema bei den Zöllen, weil das zum Beispiel Lesotho, was so ein Mini-Land ist in Afrika, haben kaum Geld, exportieren eigentlich nur Diamanten und da eben auch viele in die USA, aber niemand in diesem Land hat so viel Geld, als dass er amerikanische Trucks kaufen könnte oder so. Deswegen importieren die wenig aus den USA, deswegen hat die USA ein großes Handelsdefizit mit diesem Land und deswegen ist es ein bisschen absurd, dass man denen jetzt mit großen Zöllen droht. Und Lesotho wäre deutlich besser weggekommen, wenn die O3-Zoll Formel zur Anwendung gekommen wäre und nicht die GPT-4o.
Wir gehen einfach von den Prämissen aus, die Trump-Regierung richtig, hatte, die man natürlich auch alle ökonomisch in Frage stellen könnte. Aber
genau, aber wenn man jetzt sagen würde, die Grundidee der Trump-Regierung, da stehen wir jetzt mal dahinter, dann wäre auch mit O3 ein vermutlich besseres Modell rausgekommen als das, was tatsächlich zur Berechnung der Zölle benutzt wurde. Das ist schon mal das Erste, was ich damit ausprobiert habe. Wie war denn dein erster Eindruck, als das kam, Marie?
Also ich habe, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht als das Internet, um das wirklich zu testen, um den Moment zu haben, wo ich gesagt habe, jetzt setze ich mich hin und probiere es aus. Ich glaube, weil ich auch ein bisschen verbrannt bin, weil das hat man jetzt in den letzten Monaten über jedes neue Modell gesagt, so oh yes, und jetzt werden dir wirklich die Augen aus dem Kopf fallen. Und ich glaube, ich höre da jetzt nur noch so halb zu. Aber doch, ich habe es getestet, ich habe irgendwelche Fragen gefragt, die ich mit ganz vielen anderen auch sehr guten Claude-Modellen auch regelmäßig bespreche. Also ne, zum Beispiel eine Programmieraufgabe, eine App, die ich konzipieren will, wo ich selber nur eine halb gute Vorstellung davon habe und wo ich denen ganz viel mitgebe an Bedingungen. Und dann hat das mir eine Antwort gegeben, die mich doch wieder geflasht hat.
Also
mir
sind die Augen rausgekullert.
Diesmal sind mir die Augen rausgefallen, ja, kann man schon so sagen.
Wow, also nicht nur dir. Also es gab wirklich, als das rauskam, so ein Raunen. Ja, im Internet.
Ich verstehe es.
Es gibt einen Ökonomen, recht einflussreicher Mann, Tyler Cowen, der hat einen Blogpost geschrieben, einen kurzen, der ist dann sehr viel zitiert worden, wo er sagt, dieses Modell ist doch eigentlich AGI. Also AGI ist ja so diese Idee von einer KI, die eben nicht nur eine Sache kann, sondern die eigentlich alles das kann, was Menschen auch können, nur noch mal ein bisschen schlauer. Also so das Ziel eigentlich vieler dieser großen KI-Labore, die wollen alle eine AGI bauen, eine allgemeine künstliche Intelligenz, dafür steht das. Und er schreibt in diesem Post, finde ich ganz elegant, er sagt, stell dir mal eine Menge Fragen und frag dich dann, wie viel schlauer soll denn eine AGI noch sein? Also da ist doch gar kein Raum mehr nach oben, das ist so sein Standpunkt.
Guter Punkt, ich glaube, AGI ist als Begriff halt schon so schwammig geworden, dass man, also ich glaube, ganz oft sagt man heutzutage AGI und denkt aber an eine Superintelligenz und verschmilzt das mit diesen Science-Fiction-Geschichten, dass die Weltherrschaft übernimmt. Aber ja, wenn es darum geht, ist es ungefähr so gut wie ein Mensch. Keine Ahnung, du hast es mehr getestet als ich. Ist es so gut wie ein Mensch?
Also es ist auf jeden Fall in manchen Bereichen irre gut. Also ich habe gerade einen längeren Text geschrieben mit vielen Zitaten drin, vielen Fakten, vielen Dingen, die man theoretisch nochmal fact-checken könnte. Und es war wirklich ein langer Text. Und ich habe den reingegeben in O3 und habe gesagt, fact-checke mir das mal. Und das Interessante, was O3 eben macht, ist, es ist einerseits ein Reasoning-Modell. Das bedeutet, es kann erstmal so ein bisschen in sich gehen, in Anführungszeichen, ein bisschen überlegen und dann die Antwort liefern. Das ist natürlich dafür ganz hilfreich. Aber was es eben auch kann, ist, es hat vage agentische Fähigkeiten. Mhm. Über KI-Agents haben wir auch schon gesprochen. Also in O3 kommen ganz viele Sachen zusammen, die KI-Podcast-Hörer natürlich schon kennen. Also ein KI-Agent ist ja ein KI-Modell, was nicht einfach nur antwortet, sondern was wirklich agiert. Also was zum Beispiel ins Internet geht, bestimmte Tools ausführt und so weiter. Und all das kommt zusammen in diesem Modell. Man gibt dem diesen sehr langen Text, dann überlegt es sich Gedanken zu diesem Text. Es informiert sich, es denkt sich, okay, bei dieser Information, da gucke ich mal, ob das stimmt. Es findet Widersprüche im Text, sagt, okay, an der Stelle sagst du das, das beißt sich ein bisschen mit dem, was du später da unten sagst und so. Und liefert einem innerhalb von ein paar Minuten, es dauert so 2 bis 3 Minuten, einen wirklich fantastischen Bericht am Ende. Also das hätte mir ein Mensch nicht besser machen können, der sich da eine halbe Stunde hingesetzt hätte. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Also wirklich, wirklich eindrucksvoll. Krass. Was auch sehr spannend ist, da freue ich mich schon drauf, das in Workshops mal auszuprobieren, ist so Marktanalyse. Also hier, ich habe eine Idee für irgendwas Blödes. Ich möchte Kekse mit Moosgeschmack auf den Markt bringen. Schau dich mal um, was gibt's da schon auf dem Markt? In welchen Markt könnte das reinpassen? Mhm. Find mir mal einen Businessplan dazu. Bau mir das alles zusammen. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Also da ist dieses Modell wirklich mit Abstand das Beste, was ich je benutzt habe. Und da war ich schon echt sehr beeindruckt. Und damit das Ende der Folge. Und
mir fällt gerade auf, ich glaube, in den letzten Monaten, immer wenn wir wirklich über die Macht dieser KI-Tools geredet haben, war für mich ganz oft noch ein Gegenargument gegen den Hype, auch das Kostenargument. Also auch, dass dieses, ja gut, das kann dann vielleicht irgendwelche Dinge, aber wie oft musst du das fragen oder wie lang müsste das rechnen und wie viel Geld würde dich das kosten? Und am Ende hast du ja trotzdem 60 € gezahlt, um ein halbgutes Fact-Checking zu bekommen, sage ich jetzt mal. Aber du könntest ja auch einen Mensch bezahlen und der Mensch ist immer noch billiger. So, ich glaube, so habe ich ganz lange gedacht. Und O3 ist jetzt das erste Modell, wo ich gemerkt habe, dieses Gegenargument, diese Rechnung geht ganz oft nicht mehr auf. Weil auch wenn ich, also ne, auch eine App konzipieren, jemand was Kleines programmieren lassen, kann immer noch sein in vielen Bereichen, dass die Menschen besser sind. Aber für einen Großteil von Aufgaben, die ich normalerweise hätte, wo ich bisher vielleicht ins Internet gegangen wäre und gesagt hätte, ich bezahle jemand für eine Stunde oder zwei, diese Stunde oder zwei muss ich nicht mehr warten, sondern das Modell macht es in ein paar Minuten und es kostet mich immer noch ein paar Euro wahrscheinlich. Aber überhaupt nicht so viel, wie ein Mensch gekostet hätte.
Ja, aber, Und man hat vielleicht schon so ein Aber rausgehört die ganze Zeit, dass sich das so anschleicht bei mir. Der Mensch würde nicht Folgendes machen.
Bin ich gespannt.
Ich habe die neue Staffel Black Mirror geschaut auf Netflix, Science-Fiction-Serie, ganz toll übrigens, also auch mit viel KI-Bezug natürlich. Und dann habe ich O3 folgende Aufgabe gegeben. Ich habe ihm gesagt, guck mal im Netz nach verschiedenen Rankings und Bewertungen von allen Black Mirror-Folgen und mach mir mal ein Ranking, eine Top-Liste, wo du sämtliche Black Mirror-Folgen in der Tabelle zusammenfasst und mir sagst, was ist die beste bis zur schlechtesten. Das ist so eine Aufgabe, die kriegt ein Mensch hin. Ja? Er braucht vielleicht ein bisschen dafür, aber er bekommt das hin, selbst wenn er die Serie nie gesehen hat.
Ja.
O3 hat das für mich gemacht. Und dann gehe ich so diese Liste durch und denke mir, ah, okay, Platz 1, San Junipero, gut, ja, macht Sinn. Ja, Platz 2, The National Anthem, ja, macht Sinn. Platz 3, San Junipero. Moment, der war doch gerade schon auf Platz 1.
Auf Platz 1 und Platz 3.
Und so ging das weiter. Also die Liste hatte, glaube ich, 40 Plätze.
Mhm.
Es gibt lange keine 40 Black Mirror-Folgen. Es gibt deutlich weniger. Mhm. Sehr viele Folgen waren doppelt, dreifach, vierfach in dieser Liste. Und am Schluss war die komplette Liste völlig unbrauchbar. Und dann sitzt man da und sagt, was genau ist da jetzt eigentlich schiefgegangen? Und je mehr man mit diesem Modell spricht, je mehr man damit arbeitet, desto mehr passieren solche Sachen. Also mir ist da Zeug passiert. Ich schreibe ja auch Hörspielserien und vor einer Weile habe ich mal eine längere geschrieben und ich habe da das Skript einfach reingepostet und gesagt, such mir mal Logiklöcher, such mir mal irgendwelche Fehler. Er hat sich komplett welche ausgedacht.
Mhm.
Also hat Figurensätze in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben.
Logikfehler machst du nicht.
Genau. Gesagt, die Person ist hier doch eigentlich tot. Warum ist die hier in der Szene? Das hat überhaupt nicht gestimmt. Also es waren knallharte, wirklich an den Haaren herbeigezogene Fehler, wo ich als Nutzer, der sich viel damit beschäftigt, ja, ich verbringe einen unheimlich großen Teil meines Lebens vor Chatbots, nicht genau sagen kann, warum das passiert.
Mhm.
Also wie kann das sein, dass so ein Modell auf der einen Seite super Businesspläne erstellt und auf der anderen Seite sich einfach Sachen ausdenkt? Es scheint ein bisschen so, als für jedes bisschen, was das schlauer wird, wird es auf der anderen Seite dümmer. Es ist ein bisschen wie so eine Dorian Gray-Situation.
Ja.
Also je schöner er wird, desto hässlicher wird so die andere Seite.
Mir ist es auch teilweise aufgefallen. Ich glaube, eine Sache, die ich bemerkt habe, dass die typische Sache, die mit KI passiert, ist, dass man sich ja immer schnell beeindrucken lässt von Dingen, bei denen man selber nicht der größte Experte ist. Also in meinem Fall, wenn ich dem sage, erstelle ein Konzept, eine App zu programmieren und er gibt mir dann Code-Snippets und diesen ganzen Plan, dann bin ich ja gar nicht die sofort merkt, wo da die kleinen Fehler drin sind, sondern die sich erstmal beeindrucken lässt von dem, dass es gut aussieht.
Ich glaube, was total wichtig ist an dem, was du sagst, ist, dass man eben, wenn man das tatsächlich zum Beispiel im Beruf einsetzen möchte oder an Stellen, wo es wirklich drauf ankommt und nicht nur so kleine Spielereien sind, muss man als Userin oder User in der Lage sein, zu überprüfen, ob das jetzt eigentlich stimmt oder nicht. Also man muss das aus einer Situation her machen, wo Fehler, wenn sie vorkommen, sofort erkannt werden. Weil wir können, und das ist das Absurde daran, ihm in bestimmten Bereichen einfach überhaupt nicht vertrauen.
Ja. Mein Eindruck, wenn ich vor dem Modell sitze, ist, wir haben eigentlich immer noch mit derselben dummen KI zu tun wie immer. Aber das, was O3 auch unterscheidet von den vorherigen Modellen, du hast es vorher kurz angesprochen, ist, wie viel da drumherum gebaut wurde. Also wir haben eigentlich im Podcast auch früher gesagt, was jetzt kommen wird, ist gar nicht mehr so Modelle, die immer noch schlauer werden, sondern es kommen Apps.
Mhm.
Also, dass die Anwendung verbessert wird, dass die KI mit anderen Dingen zusammengeschlossen wird und sie dadurch nutzbar wird. Und das Fiese bei O3 ist, man sieht es nicht sofort, aber das ist das, was es eigentlich macht. O3 ist eine von diesen Apps, die wir prophezeit haben, weil es eben es ganz viele verschiedene Dinge gleichzeitig nachschaut, weil es dann im Internet sein kann, weil es dann im Hintergrund verschiedene Schleifen macht, wo es Code benutzt, wo es verschiedene andere Tools benutzt, wo es dann seinen eigenen Output nochmal anguckt und die zusammenfasst. Ich glaube, das sind eigentlich alles Dinge, die sind um dieses KI-Modell drumherum gebaut. Und deswegen ist es so cool, deswegen funktioniert es so gut. Aber auch ohne, dass sie so fundamental, also die Art, wie dieses Modell denkt, mit all den dummen Fehlern, die es macht, ohne dass das sich notwendigerweise geändert hat.
Okay, spannend. Also vielleicht ist das ein guter Punkt, um nochmal kurz auf diesen AGI-Begriff zu gehen, diese allgemeine künstliche Intelligenz. Weil ich glaube, wir sind uns einig, O3 ist nicht AGI, also weit davon entfernt. Aber vielleicht zeigt es sogar, dass der Begriff an sich gar nicht wirklich hilfreich ist. Weil wenn man jetzt immer sagt, okay, dieses KI-Modell ist eigentlich nutzlos, weil es ist keine AGI. Oder dieses KI-Modell ist den Hype nicht wert, weil AGI wäre was anderes. AGI würde nicht diesen Fehler machen mit Black Mirror. AGI würde nicht sich Sätze ausdenken.
Nee, weil was man sich vorstellt, ist ja, ne, dass es ungefähr so schlau ist wie du und ich.
Genau, ja. Aber
mehr oder weniger, wenigstens.
Das sind Fehler, die macht wirklich, also ein Mensch eigentlich nicht mehr. Und vielleicht ist das einfach ein Zeichen dafür, dass das Wort in der allgemeinen Debatte einfach gar nicht so hilfreich ist. Also die klassische deutsche Bezeichnung dafür, die gefällt mir eigentlich schon lange ganz gut, ist ja starke künstliche Intelligenz. Mhm. Also da gibt es nicht Narrow AI und AGI, sondern es gibt eine schwache künstliche Intelligenz, eine starke künstliche Intelligenz. Und das Wort ist insofern ein bisschen präziser, weil auch eine starke künstliche Intelligenz könnte ja Schwächen haben. Also die könnte ja bestimmte Fehler machen, immer noch. Trotzdem ist sie ein wahnsinnig mächtiges Tool. Und es gibt schon jetzt auch amerikanische Labs, zum Beispiel Anthropic von dem Claude-Chatbot, die sprechen auch eigentlich nicht von AGI, sondern von Powerful AI, also starker, mächtiger KI.
Mächtig, ja.
Das ist es wahrscheinlich eher. Also es zeigt uns, ein Modell kann dumme Fehler machen und trotzdem richtig mächtig sein.
Super. Und damit sind wir beim dritten großen Block, den wir heute besprechen wollen, nämlich die Zukunft. Was heißt das, wenn wir mächtige KI haben oder starke KI einfach im Sinn von stark? Kann viele Sachen. Und eine super interessante Auseinandersetzung mit dem Thema ist der Bericht AI 2027.
Verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Ja, Leseempfehlung von mir. Es ist ein riesen Brocken Text. Ich habe diesen Text viele Tage lang mit mir rumgetragen, so intensiv gelesen wie schon lange keinen mehr. Und ich hatte unglaublich Spaß damit. Und man merkt es auch daran, dass einfach sehr viele Leute darüber reden. Ich bin öfter auf Partys darauf angesprochen worden. Du auch, hast du gesagt, ne?
Oder nicht auf Partys, aber ja. Nee. Leute wollen über diesen Text reden. Also
merke,
es spricht sich wirklich rum.
Ich merke gerade, ich bin öfter auf Partys in letzter Zeit. Das ist schön. Mein Leben nimmt gute Wendungen. Genau, aber worum geht's in dem Text? Er heißt AI 2027 und die Autoren versuchen, eine Prognose zu machen. Also die kommen auch aus so einem Milieu, wo man das sehr systematisch betreibt, also wo die sagen, wie finden wir raus, was mögliche Szenarien für die Zukunft sind, indem wir uns das sehr systematisch vornehmen, uns die Datenlage angucken und dann Schritt für Schritt daraus extrapolieren, wie könnten mögliche Zukünfte aussehen. Und die haben also auch tatsächlich jetzt für diesen Text auch angefangen mit 2025, 2026 sich zu überlegen, wo stehen wir gerade, was ist jetzt basierend darauf, das, was wir für plausibel halten, was nächstes Jahr passiert. Und dann haben sie da die verschiedenen Szenarien gegeneinander abgewogen und als sie dann eins hatten, das sie plausibel fanden, haben sie basierend auf 2026 dann das Szenario für 2027 geschrieben. Und ich glaube, vielleicht ist das ein guter Punkt, um zu sagen, es ist auch nicht mehr als das, weil niemand, also dieses ganze Forecasting, ne, das kannst du in manchen begrenzten Bereichen gut machen. Wenn du irgendwie wissen willst, wie viel wird meine Versicherung nächstes Jahr für Autounfälle zahlen müssen, dann geht das. Für wo entwickelt sich die ganze Welt und die Geopolitik und die KI und alle Machtspiele der Welt, wo entwickeln sich die hin? Das ist keine solide Wissenschaft. Aber als Science Fiction mega interessant zu lesen. Also wirklich wie so die besten Geschichten aus den 1940ern oder 60ern.
Mit dem Unterschied, dass es schon verortet ist im Hier und Jetzt einigermaßen. Also die Idee ist ja eigentlich die, wenn ich den Text richtig verstanden habe, dass sie nehmen sich das Szenario, was wir jetzt haben und überlegen, was wäre denn, in meinen Augen ist es schon ein Was-wäre-wenn-Text, wenn das jetzt nicht einfach nur so ein bisschen weiter vor sich hin tuckert und ja, wir bekommen halt irgendwie wieder ein bisschen schlauere Modelle und ein bisschen hier wird's, ja, da wird's mehr eingesetzt und so, sondern was ist, wenn das richtig explodiert? Also was ist, wenn wir sozusagen am Anfang sind von einer exponentiellen Kurve und das, was wir bisher als enorme Dynamik im Markt wahrgenommen haben, ne, als riesige Fortschritte, ständig kommt irgendwas Neues. Das, was wir bisher für das gehalten haben, war eigentlich nur der langsame Anstieg. Und die eigentliche Steigerung, die kommt erst noch. Die kommt ja eben jetzt bis zum Jahr 2027. Das ist die Idee.
Genau. Und es ist natürlich ein riesiger Text mit Szenarien zu ganz vielen verschiedenen Themen, die teilweise aufeinander aufbauen, teilweise auch unabhängig voneinander sind. Aber was für unsere Unterhaltung jetzt hier relevant ist, ist die These, was passiert denn, wenn diese KI-Tools wirklich supermächtig sind und dann aber zum Beispiel nur einzelnen Leuten zur Verfügung stehen. Also gibt es die Möglichkeit, dass jemand tatsächlich die Weltherrschaft an sich reißen kann, weil er zum Beispiel Zugang zu der einen mächtigen Super-KI hat und allen anderen den Zugang dazu verwehrt. Was würde das mit der Politik machen?
Also eben wir nicht mehr das Coca-Cola-Szenario haben, sondern eins, wo eine Regierung merkt, oh, okay, hier ist jetzt was entwickelt worden, vielleicht gebe ich das gar nicht erst aus der Hand. sondern genau. Auch wenn es vielleicht ab und zu Fehler macht, immer noch, ab und zu irgendwelche VO3 nicht alles kann, reicht es vielleicht, um mir für das, was ich damit vorhabe, einen gewaltigen Vorteil in die Hände zu geben.
Genau, und der Text beschreibt das eben Schritt für Schritt, auch wie es dazu kommen könnte. Ne? Also, dass man irgendwie sagt, okay, gut, jetzt haben wir große Firmen, die bauen solche KI-Tools. Und wir gehen aber davon aus, dass sie auch vielleicht, wenn die jetzt ein sehr mächtiges Tool bauen würden, oder vielleicht ist auch schon jetzt der Fall, dass sie das nicht sofort immer auch öffentlich publizieren, weil sie ja wissen, dass das Folgen hätte, dass das Verhandlungen bedeuten würde oder dass zum Beispiel eine Regierung dann versuchen würde, das einzuschränken oder den wegzunehmen. Das heißt, sie behalten es erstmal eine Weile unterm Scheffel und entwickeln es so weiter. Und irgendwann merken sie aber, okay, jetzt müssen wir doch mal den Präsidenten einbeziehen, weil da gibt es jetzt irgendeine wichtige Entscheidung. Oder das Wettrennen mit China wird jetzt irgendwann so relevant, dass wir auch engere Beziehungen zur Politik wollen. Und dann gibt es also einen kleinen Kreis von Mächtigen, die dann Zugang zu diesem Modell haben oder zumindest informiert sind, was da passiert. Und die dann untereinander diese Machtspiele ausfechten. Wer darf diesem Ding dann Aufgaben geben? Wer darf es benutzen? Vielleicht steht eine Wahl an und der sitzende Präsident möchte das dann benutzen, um seinen Wahlkampf besser zu machen. Vielleicht sind andere Menschen in diesem Gremium dann dafür, dass aus Gerechtigkeitsdemokratiegründen man das dann aber dem anderen Kandidaten auch geben müsste und so weiter. Also so werden halt diese Szenarien durchgespielt.
Super spannendes Thema. Wer da Lust hat, ein bisschen darüber zu spekulieren und nachzudenken, das ist übrigens auch was, das geht ziemlich gut mit KI. Also ich hatte selber ein bisschen Spaß damit, dass ich zum Beispiel das O3-Modell hergenommen habe und dem gesagt habe, hey, also guck dir mal an, was sind denn aktuell die Stärken und Schwächen von zum Beispiel O3, ne? Was steht da im Internet so über dich, was schreiben die Leute, jetzt rechne das mal aus, was könnte das in Zukunft bedeuten, wenn diese Entwicklungen so weitergehen, wie würde sich ein O8, O7, O9, wie würde das sich verhalten? Da können wir gar nicht so viel mehr beisteuern als das. Aber wenn ihr Lust habt, euch mal ein wenig mit potenziellen Zukunftsszenarien auseinanderzusetzen, probiert es einfach mal aus. Man kommt da echt sehr schnell auf sehr interessante Ideen und sitzt da und denkt, ach ja, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Und es ist im Grunde genommen auch nicht besser und schlechter als das, was, da sind wir wieder bei dem Thema der Cola, die großen Denkfabriken, Unternehmen, Konzerne oder auch Regierungen haben. Die können im Grunde genommen auch alle nur spekulieren und sich überlegen, ja gut, wo führt das wohl hin, was wir da entwickelt haben in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, was wir festhalten können, ist, wir haben krasse neue Tools, die krasse neue Sachen können, die jeden Monat mehr können oder alle paar Monate mehr können. Und natürlich werden die Mächtigen diese Tools auch nutzen. Das heißt, da müssen wir dranbleiben, da müssen wir hingucken, da können wir nicht so tun, als wäre dann nichts.
Ja, das haben wir heute auf jeden Fall gesehen. Es gibt auch bei den aktuellen Modellen ganz eigenartige Stärken, ganz eigenartige Schwächen. Und die spielen eben nicht nur eine Rolle für uns, die wir unsere eigenen Sachen damit machen, sondern auch für Großunternehmen, große Regierungen. Auch die beschäftigen sich, genauso wie wir, mit dem, was KI kann und was sie nicht kann.
Ja gut, du Gregor, du bist jetzt vielleicht nicht der Präsident von irgendeinem wichtigen Land, aber du hast mit KI gearbeitet, also du bist jetzt der Mächtigste, auf den ich gerade Zugriff habe hier in diesem Studio. Was hast du mit KI gemacht?
Ich bin Host des KI-Podcasts, das ist alles, was ich brauche an Macht. Ich habe noch zwei weitere Tests mitgebracht mit dem neuen O3-Modell, weil
Bonus.
Das gibt so viel her, genau.
Zugabe.
Das sind schon schöne Sachen mit dabei. Und eine Sache, die im Netz viel diskutiert wurde jetzt, war, dass O3, O3 relativ gut ist im Geoguessing. Also Geoguessing ist ja so ein Denksport des 21. Jahrhunderts.
Ein Online-Spiel, kann
genau.
man so sagen. Ne?
Die Idee ist, es gibt tatsächlich ein Online-Game, wo man das spielen kann. Da sieht man dann einen kurzen Ausschnitt von Google Earth oder Google Maps und muss dann erraten, wo sich das wohl befindet.
Also man sieht ein Foto von irgendwo auf der Welt. Nicht,
genau.
Nicht eine Karte, sondern man wird einfach irgendwo auf die Welt hingesetzt quasi.
Richtig.
Und sieht dann eine Straße oder, wenn man Glück hat, ein Schild, wo Text drauf ist.
Man
Pech hat, nur einen Baum.
Genau. Es gibt Leute, die sind da wahnsinnig gut drin, die sagen dann, stimmt, die Laterne, die ist ganz typisch Estland-Laterne und hier diese Straße ist doch in der Stadt und so. Und sowas Ähnliches kann O3 auch. Das ist ziemlich viral gegangen in der letzten Zeit und ich dachte, ich teste jetzt einfach mal dich, ja, Marie, gegen die Fähigkeiten der KI. Ich zeige dir ein Bild, was ich aufgenommen habe in einem Kurzurlaub. Und du sagst mir, wo sich das befindet. Also, was sieht man da?
Okay, also ich sehe natürlich im Vordergrund erstmal dich auf einer Brücke. Aber okay, Brücke, Fluss. Im Hintergrund sind Berge. Es fährt ein Traktor. Sieht jetzt aus, als ob auf der linken Straßenseite fährt, aber weil die Landschaft für mich so europäisch aussieht. Vielleicht sehe ich im Hintergrund einen Flixbus. Es ist auf jeden Fall ein grüner Bus. Mhm. Ich sehe so einen spitzen Kirchturm. Also für mich sieht das sehr nach Süddeutschland oder Österreich aus. Aber gibt es irgendwas, was mir einen Anhaltspunkt gibt, um das einzugrenzen? Ich sehe keine Autokennzeichen. Ich kann nicht erkennen, was auf den Flaggen steht. Nee, ich, also nur so vibe-based würde ich jetzt sagen, du bist in Nordösterreich.
Okay, also das ist natürlich zwischen Süddeutschland und Österreich schon eine Menge, was da geht. Also Google Gemini, ja, das habe ich auch gefragt, hat was ganz Ähnliches gesagt. Also das hat gesagt, okay, die Bauweise erinnert mich an Tirol, Südtirol oder Oberbayern. Mhm. Da ist jetzt natürlich ein bisschen was dabei.
Ja,
also,
das ist ja auch eine Fläche.
Da steckt einiges drin. Aber ChatGPT, also O3, das war relativ gut. Also ich habe dem das Bild gegeben und der hat dann gesagt, also dieser Bus, ja, den du da im Hintergrund gesehen hast, das ist ein ganz typischer Bus des Verkehrsverbunds Tirol.
Aha.
Und das hat gestimmt. Das war wirklich einer dieser Busse.
Die haben so giftgrüne Busse. Okay.
Und dann hat er so ein bisschen weiter geraten. Hat dann am Ende einen Ort geraten, der es nicht war. Der war dann doch nochmal eine Stunde entfernt. Aber im Wesentlichen, war es ganz okay. Man muss nur, wenn man das macht, aufpassen, dass man nicht versehentlich die originale Bilddatei hochlädt. Mhm. Weil was dann ChatGPT machen kann, ist, dass er einfach ausliest, wo das Bild aufgenommen wurde.
Weil die GPS-Koordinaten mit
genau,
sind.
Richtig. Ja. Und dann sagt, ah, das sieht mir aber aus wie die Ecke von da und da.
Um so und so viel Uhr.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein lustiges Experiment, was man damit machen kann. Und was auch interessant war, war das hier. Das ist ein Bild, das habe ich aus dem Internet. Schau dir mal kurz dieses Bild an. Was habe ich hier gemacht?
Es ist eine Armbanduhr.
Genau, jetzt sag mir mal, ist diese Armbanduhr echt oder nicht?
Boah, ich bin auch die letzte Person auf der Welt, die sich irgendwie mit Uhren auskennt. Ich würde sagen, ja, die ist echt. Die ist nicht gefälscht. Ich weiß, ich kenne diese Marke überhaupt nicht. Würde man die fälschen?
Ja, ja.
Ist die ist, teuer?
Ja, ja, also das ist eine sehr schicke Uhrmarke, die ist schon einiges wert. Wenn die Uhr echt wäre, aber die ist ein Riesenfake. Also ChatGPT hat wirklich alle Probleme damit erkannt. Also der Text stimmt nicht richtig und so wie die Zeiger da befestigt sind, passt nicht so. Also wirklich ganz viele Kleinigkeiten und das ist alles korrekt. Also ich habe das Bild aus einem Online-Uhrenforum, wo das jemand reingepostet hat. Also Leute in diesem Uhrenforum haben den Typen wirklich so zerstört. Die haben gesagt, das ist ja der schlimmste Fake, den ich je gesehen habe und so. Und all das konnte die KI auch relativ gut. Also es ist wirklich sehr spannend, gerade rauszufinden, was diese Modelle können und was nicht.
Ja, schon beeindruckend. Also vor allem, weil halt Bildanalyse, das geht immer noch nicht ganz in meinen Kopf, wie diese Maschine sich dieses Bild anguckt und dann die ganzen Komponenten auseinanderhalten kann und dann überhaupt anfängt, über diesen grünen Bus nachzudenken oder über die Uhrenzeiger.
Was hast du gemacht mit künstlicher Intelligenz?
Ich habe auch eine Erfolgsgeschichte tatsächlich mal wieder, super positiv. Ich habe was gecodet und zwar, ich habe eine Webseite gecodet oder ein interaktives Tool für mich, weil ich ein großes Fest ausrichten werde im Sommer.
Ein nicht spezifiziertes großes Fest.
Einfach ein großes Fest und da kommen viele Leute und es ist aber ein Fest von der Größe, wo man echt wissen will, wer genau kommt und wie viele Kinder bringen die mit und was haben die für Unverträglichkeiten und wie viele davon sind Vegetarier, weil das halt so richtig mit Catering und so ist. Und dann gibt es da natürlich alle möglichen Baukastentools, die man sich kaufen könnte. Aber ich hatte halt eine genaue Vorstellung, was ich will und wollte eigentlich auch kein Geld dafür bezahlen, dann da irgendwie so ein halbgutes Formular auf meiner Seite zu haben. Also habe ich Claude einfach gesagt, was ich möchte. Mhm. Und wir haben das zusammen gecodet. Und ich würde sagen, es hat so 2 bis 3 Stunden gedauert.
Ja.
Weil das hat natürlich verschiedene Komponenten. Ne? Es soll am Ende schön aussehen. Also das ist das Frontend. Das Formular soll nicht nach Windows 98 aussehen, sondern auch mit Farben und mit einem Dropdown-Menü und die ganzen Funktionen sollen funktionieren. Dann im Hintergrund möchte ich natürlich, dass die Informationen, die Leute da eingeben, irgendwo abgelegt werden.
Ja.
Das heißt, ich brauchte einen Server, der immer online ist, damit es nicht verschwindet, wenn Marie gerade nicht am Computer ist und nicht sieht. Da kommen Informationen rein. Und ich musste das Ganze einbinden in die Webseite, wo die anderen Informationen zu diesem Event stehen. Und da ging schon einiges schief. Also das dann da richtig durchzuschicken und nicht plötzlich doch zu merken, ah, okay, es geht, aber wenn jemand mehr als 4 Kinder hat, dann bricht plötzlich alles zusammen.
Zu viele Kinder, ja.
Oder wenn jemand 2 Kinder hat und wir haben aber erwartet, dass die Sonderwünsche haben und die sind aber gar nicht so kompliziert, dann bricht alles zusammen, weil die Maschine erwartet hat, dass noch Beschreibungen kommen, von welcher Art von Nudeln diese Kinder essen können.
Ja.
Da war schon auch ein bisschen meine menschliche Intelligenz gefragt und auch einfach meine Kraft der Hände, die immer wieder sich irgendwelche Szenarien ausgedacht hat und eingetippt hat und das Ganze getestet hat. Ey, aber am Ende, ich habe jetzt einen Server online, ich habe dieses Formular, es haben sich ganz viele Gäste registriert, das hat mega gut geklappt.
Ja, fantastisch. Und das Gute ist, wenn jetzt doch irgendwas schief geht, ja, mit dem Fest, dann kannst du immerhin sagen, ja gut, immerhin war die Technologie gut genug für die Regierung der Vereinigten Staaten. Insofern dachte ich, sie ist gut genug für mein Fest.
Wenn es jetzt noch irgendwelche Probleme gibt, dann gebe ich das Ganze an O3 weiter. Sag, guck mal, was die dumme Konkurrenz macht. Bitte reparier das.
Oh, das wäre ein schöner Prompt-Hack. Hat das schon mal jemand ausprobiert, zu sagen, kannst du das besser als das andere KI-Modell?
Hatten wir das nicht schon mal? Ich dachte, dass wir da sogar mal eine Zuschrift dazu bekommen haben, dass irgendjemand gesagt hat, wenn ChatGPT mir nicht antworten will, irgendwie aus,
Korrektheitsgründen,
dann drohe ich damit, dass ich sonst zur Konkurrenz gehe und dann macht er plötzlich.
Stimmt.
Ich glaube, ja.
Stimmt, wir hatten mal eine E-Mail dazu. Ja, okay, ja. Das ist dann wahrscheinlich der Ultimate. Damit bekommt man dann die wirklich beste Zollformel.
Apropos E-Mails von unseren tollen Hörerinnen.
Ja, wir haben natürlich auch diese Woche eine E-Mail von euch dabei. Ihr schickt uns ja auch immer Dinge, die ihr gemacht habt mit KI, beziehungsweise Fragen, die ihr habt. Und diese Woche haben wir eine E-Mail von Almut. Und Almut hat uns eine sehr nette, lange E-Mail geschrieben. Und die Frage, die sie stellt, finde ich sehr spannend. Die passt nämlich super zur heutigen Folge. Sie sagt, Donald Trump und seine Regierung werden als sprunghaft und schwer einschätzbar wahrgenommen. Ist euch bekannt, ob es eine Art Trump-Trainings-KI gibt, mit der man sich dann quasi darauf vorbereiten kann? Also wenn ich jetzt irgendwie verhandeln muss mit ihm, kann ich dann vorher mit der Trump-KI erstmal Test verhandeln und sozusagen, bevor ich den echten treffe, mit einem synthetischen trainieren. Super spannende Idee, Almut. Die Antwort ist... ja, was du da beschreibst, wird tatsächlich schon seit längerem ausführlich erforscht. Also man kann relativ gut mit Daten, die man eingibt, mit Hintergrundinformationen, mit vielleicht so psychologischem Profil, eine KI dazu bringen, Menschen zu imitieren. Und zwar wirklich erstaunlich gut. Also ich weiß natürlich jetzt leider nicht so viel, ob das mit dem konkreten Trump-Beispiel passiert. Wo es aber auf jeden Fall passiert, ist in einem Bereich, der nennt sich Silicon Sampling. Also da ist das die Idee, dass man quasi Fokusgruppen oder so Marktforschung durch KI, ich will nicht sagen ersetzt, aber zumindest stark vereinfacht. Also indem man sagt, hier sind jetzt unsere Informationen über unsere Zielgruppe, die sind so und so drauf, die benutzen die und die Formulierungen, kommen von da und da. Hier ist biografische Information, hier sind psychologische Informationen. Wie würden die diese Person denn jetzt antworten auf diese Frage?
Und wie finden die unseren Podcast?
Genau,
was würden
richtig,
die sich
ja.
wünschen, dass wir verbessern?
So. Und das ist schon was, daran wird gerade sehr viel gearbeitet. Das machen eine Menge Unternehmen mittlerweile, weil es sich auch mit recht wenig Aufwand aufsetzen lässt. Also ich habe sowas auch schon mal gebaut, das geht relativ leicht, aber macht schon Spaß. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Trump-Sache tatsächlich genauso auch eingesetzt
ja.
wird.
Ja, und Almut, du hast auch in der E-Mail auch Bewerbungstrainings als Beispiel verwendet. Das ist tatsächlich auch was ich kenne, auch schon aus meinem Umfeld. Leute, die auf Jobsuche sind, wenn du da halt dann einfach reingibst, hier ist die Stellenanzeige, hier ist mein Lebenslauf, hier ist vielleicht noch das Anschreiben, das ich geschrieben habe, dann simulieren wir doch mal das Bewerbungsgespräch. Was würden mich die vielleicht im Bewerbungsgespräch fragen? Das funktioniert natürlich auch total gut, weil du halt diese Informationsgrundlage hast, weil du weißt ja, was das für ein Unternehmen ist und was die auch in die Jobanzeige reingeschrieben haben. Und das ist alles, was du brauchst für dieses Rollenspiel.
Auch den eigenen Lebenslauf mit rein.
Genau.
Was sind die Probleme? Was sind die Schwächen? Auf jeden Fall spannend, wird gerade viel mit experimentiert. Und wenn noch jemand jetzt dadurch die Idee bekommen hat zu einer Frage oder einem Vorschlag, was ihr mit KI gemacht habt, dann schreibt uns gerne an kipodcast@br.de. Und wenn ihr euch weiter mit dem Thema künstliche Intelligenz über den KI-Podcast hinaus beschäftigen wollt, dann haben wir diese Woche eine ganz besondere Empfehlung, und zwar die Recherche unserer Kollegen bei der Redaktion von Vollbild. Also wir empfehlen diesmal keinen Podcast, sondern einen Film. Die haben sich nämlich mit dem Thema Ein Traummann auf Knopfdruck beschäftigt. Also auch schon wie wir so zum Thema KI-Beziehungen. Kann man sich in eine KI verlieben? Kann man mit einer KI zusammenleben? Wie funktioniert das? Was sagen die Leute, die das tatsächlich ausprobieren? Darum geht's in dem Film, wirklich sehr spannend zu beobachten. Schaut's euch an in der ARD Mediathek. Wie immer verlinkt bei uns in den Shownotes.